Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Shabbat Shalom. Ich weiß nicht, ob manche schon mal folgenden Spruch gehört haben. Ja, wenn es um Jugend geht, um Teens, um Kinder, dann sagt man oft, das ist die Zukunft der Gemeinde. Und eine Zeit lang fand ich den Spruch richtig gut, bis ich dann mal einen anderen Spruch gehört habe und der geht so, beziehungsweise der baut auf dem anderen auf. Die Kinder, die Teens und die Jugend ist nicht die Zukunft der Gemeinde, sondern sie ist die Gegenwart der Gemeinde. Und das fand ich noch besser. Deswegen hört ihr mich den anderen Spruch nicht mehr sagen, sondern nur noch, die Jugend ist die Gegenwart der Gemeinde. Und ich muss sagen, es ist so mein erster Rallye-Kurs und ich bin richtig froh, die Gruppe ist groß, sind coole Leute und es steckt so viel Potenzial in euch. Und genau darüber möchte ich heute predigen. Wie kann ich mein gottgegebenes Potenzial entfalten? Also eigentlich ist die Predigt an euch 11. Raphael hat leider Corona, der sitzt zu Hause. Aber vielleicht guckst du ja zu, auch die Predigt gilt auch für dich. Ich glaube, viele Menschen schöpfen ihr Potenzial, was in ihnen steckt, nicht völlig aus. Wir können uns manchmal dermaßen im Alltag verlieren, dass es einfacher ist, die eingefahrenen Wege zu gehen und ja, diese Wege zu gehen, als sich dann tatsächlich zu verändern. Aber ich glaube, dennoch haben wir einen gottgegebenen Wunsch in uns, dieses Potenzial doch irgendwie ausschöpfen zu können, es irgendwie zu entwickeln. Ein bekannter englischsprachiger Kinderreim erzählt in 9 kurzen Sätzen auf eine eigentümliche Art und Weise das Leben von Solomon Grundy. Ich kann den nicht, aber ich fand es interessant, was ich gelesen habe. Und das Gedicht oder der Kinderreim geht so. Solomon Grundy, montags geboren, dienstags getauft, mittwochs geheiratet, donnerstags krank geworden, freitags wurde es schlimmer, Samstag starb er, am Sonntag wurde er beerdigt. Und das war das Ende von Solomon Grundy. Ich will jetzt nicht so pessimistisch und melancholisch hier anfangen, aber vielleicht trifft das auf das Leben einiger Menschen zu. Und doch wissen wir tief in unserem Inneren, dass das nicht alles sein kann. Und Jesus stimmt uns da vollkommen zu. Das Potenzial, die Möglichkeit eines jeden ist riesig und ganz besonders von euch 11, die hier vorne sitzt. Jesus möchte, dass du, dass wir, dass ich ein produktives Leben führen kann. Er möchte, dass du eine Ernte einbringst, die 30, 60, ja 100 Mal so viel ist, wie du gesät hast. So heißt es im Matthäus-Evangelium. Und der Schlüssel zu diesem Potenzial liegt in der Beziehung zu Jesus. Es ist eine Beziehung, die so eng sein kann, wie zu einem Bruder, zu einer Schwester oder einer Mutter oder einem Vater. Du kannst mit deinem Leben wirklich etwas bewegen, mit dem, was du aus seiner Hand enthältst. Jesus hat in uns alle riesiges Potenzial gelegt. Und beim Erreichen dieses Potenziales oder deines Potenziales geht es nicht darum, besonders erfolgreich zu sein oder nach seinen Ambitionen zu leben, sondern zu erkennen, erstmal, was Gott in uns gelegt hat und auch so zu leben und zu erkennen, wer ich persönlich in Christus bin. Wenn du ihn suchst und dein Leben nach seinem Willen lebst, wirst du beginnen, Frucht zu bringen. Je mehr du dein gottgegebenes Potenzial ausschöpfst, desto mehr wird er dir anvertrauen. Er möchte, dass du ein Leben in Fülle lebst. Und das gilt für uns alle. Wir kennen die Geschichten aus dem Alten Testament, die Geschichte Israels. Und das Potenzial von Israel war auch riesengroß. In seinen Plänen, die Gott für Israel hatte, war nicht nur Segen drin, sondern Sie sollten, also Israel sollte ein Segen für andere Völker sein. Sie sollten ein gutes Beispiel für andere Leute sein. Und sie haben die Möglichkeit, noch weitaus größeren Segen zu empfangen als die Menschen, von denen wir im Alten Testament lesen. Jesus sagt, eure Augen aber sind gesegnet, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören können. Ich versichere euch, viele Propheten und gottesfürchtige Menschen haben sich danach gesehnt, das zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt. Aber sie konnten es nicht. Leider hat Israel sein Potenzial nicht ausschöpfen können. Doch Jesus warnt uns auch davor, dass obwohl in uns, und davon sage ich jetzt nochmal, bin ich tiefst überzeugt, dass in uns großes Potenzial steckt, wir mit einigen Fallstricken rechnen müssen, die uns daran hindern, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und ich habe mal 5 Punkte für mich herausgesucht, die es uns ermöglichen, einerseits unser Potenzial auszuschöpfen, auf der anderen Seite uns auch davor schützen, in gewisse Fallen zu laufen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit mir Psalm 10 auf. Psalm 10, Abvers 1. Herr, warum stehst du so ferne? Verbirgst dich zur Zeit der Not. Weil der Frevler Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Rängen, die er ersann. Denn der Frevler rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Frevler meint in seinem Stolz, Gott fragt nicht danach, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Er fährt fort in seinem Tun, deine Gerichte sind fern von ihm, er handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. Schon wieder so ein pessimistisches Wort, aber der erste Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist Demut. Seid demütig. In seinem Buch Suche das wahre Glück schreibt Christopher Jameson, dass Stolz, oder er definiert Stolz als Selbstherrlichkeit. Er schreibt Folgendes sinngemäß. Demut ist eine ehrliche Annäherung an die Wirklichkeit unseres Lebens und erkennt an, dass wir nicht mehr oder besser als andere Menschen sind. Der Psalm nimmt uns auf eine Reise, den wir gerade gelesen haben, die mit dem Gefühl beginnt, dass Gott fern ist. Wenn ich dich am nötigsten habe, Vers 1 heißt es in einer anderen Übersetzung, über die Erkenntnis, dass Gott gewisslich Kummer und Leid sieht, das Verlangen der Armen hört und den Weisen und Unterdrückten hilft. Vers 14, das haben wir nicht gelesen. Der Gottlose ist es, der die Strafe nicht sieht, die ihn erwartet. Vers 5. Er hält sich für wichtiger als andere Leute. Er stürzt sich auf die Schwachen und überwältigt sie. Diese Verse erzählen von den Fallstricken des Stolzes. Und wenn alles reibungslos läuft, sind wir versucht zu sagen, mir wird nichts geschehen. Kein Unglück wird mir jemals zustoßen. Und es mag sich für uns anfühlen, als bräuchten wir Gott manchmal nicht. Besonders dann, wenn es sehr gut läuft. Der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen. Er denkt, Gott gibt es nicht. Vers 4. Es ist leicht, stolz zu werden und zu prahlen. Dieser Psalm will uns davor warnen und erinnert uns daran, wie sehr wir Gott brauchen. Es gibt ein Gemälde von der holländischen Schule, Dutch School, aus dem 16. Jahrhundert, das eine sehr interessante Unterschrift beim Bild trägt. Und dort steht, Stolz ist ein Feind für Gott und für die Welt. Aber Demut ist der Freund von Gott und Mensch. In Sprüche 18, Vers 12 heißt es, vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz, und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Jetzt ist die Frage, wo lernt man Demut? Wo kann ich Demut lernen? Es gibt eine Aussage von Ellen White, die mich sehr berührt. Und ich paraphrasiere, sie schreibt, dass es uns gut tun würde, täglich eine gewisse Zeit über das Leben Jesu nachzudenken und besonders über die letzten Stunden seines Lebens. Am Fuße des Kreuzes, das, was Jesus für uns getan hat, am Fuße des Kreuzes sind wir alle gleich. Es gibt niemanden, der höher am Kreuz steht als die anderen. Wir sind alle auf unseren Knien dort. Es gibt niemanden, der am Kreuz Jesu besser dasteht als andere. Und darüber sollten wir uns täglich Gedanken machen. Also Punkt 1, Demut. Der zweite Punkt. Schlagt mit mir bitte auf Matthäus Kapitel 12 und dort ab Vers 46. Also die Rede ist hier von Jesus. 46. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ich habe das zweite Prinzip, suche seine Nähe genannt. Es gibt manche Leute, die in diesen Versen oder diese Verse derart verdrehen, dass sie lehren, Christsein bedeutet, jeglichen Kontakt mit seiner Familie abbrechen zu müssen. Und ich glaube, das ist gefährlich und das ist auch nicht das, was die Bibel hier sagt. Das fünfte Gebot fordert nämlich auf, Vater und Mutter zu ehren. Und die Bibel widerspricht sich nicht miteinander. Darüber hinaus lehrt die Bibel, diejenigen jedoch, die nicht für ihre eigenen Verwandten sorgen, besonders wenn sie im selben Haushalt leben, haben damit verleugnet, was wir glauben. Solche Leute sind schlimmer als Ungläubige. 1. Timotheus 5, Vers 8. Der Bibel ist Familie wichtig. Aber doch zeigt Jesus hier an dieser Stelle, dass es etwas noch Wichtigeres gibt, als selbst die engste Beziehung innerhalb der Familie. Deine höchste Berufung ist eine vertrauensvolle Beziehung mit Jesus, in der du den Willen meines Vaters im Himmel tust, so sagt es Jesus. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Seine Worte drücken Vertrautheit, Beständigkeit und Angenommensein aus. So eng wie eine Beziehung nur sein kann. Und du kannst unfassbare Nähe erfahren. Halte dich jeden Tag eng an ihn und du wirst dein Potenzial entfalten. Also der erste Punkt, Demut. Der zweite Punkt, suche seine Nähe. Jetzt kommt der dritte Punkt. Matthäus 13, müsst ihr nicht aufschlagen, habt ihr schon. Dort habt Vers 3. Also Matthäus 13, ab Vers 3. Und er, also Jesus, redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Meinen dritten Punkt habe ich Schlage Wurzeln genannt. Erlebnisse, die uns geistlich auf Wolke 7 heben, sind wichtige Erfahrungen in unserem Leben. Aber wenn sie nicht einhergehen mit einer tiefen geistlichen Wurzel, die sich bildet, dann besteht die Gefahr von Oberflächlichkeit, die auch zu einem Wegdriften führen kann. Das haben wir in diesem Gleichnis gesehen. Dieser Gefahr müssen wir uns bewusst sein. Wir alle können in unseren Herzen vom Glauben abfallen, selbst während wir die richtigen Dinge tun. Es ist wichtig, dass wir tiefe Wurzeln in unserem Leben schlagen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von Samen, der auf einer dünnen Erdschicht oder felsigen Boden fällt. Die Saat geht schnell auf, vertrocknet aber ebenso schnell, weil sie keine Wurzeln hat. Mir fällt gerade ein, spontan, ich bin froh, dass meine Pflanzen bei mir zu Hause Wurzeln haben. Denn ich, auch wenn ich zu Hause bin, vergesse ich sie zu gießen. Und wenn ich dann für ein paar Wochen nicht zu Hause bin, dann bin ich froh, dass manche überlebt haben. Die Wurzeln sind existenziell für meine Pflanzen zu Hause. Und genau wie diese Wurzeln existenziell für meine Pflanzen sind, so sind eure Wurzeln existenziell für euren Glauben. Deine geistlichen Wurzeln sind Teile deines Lebens, die niemand sieht. Dein verborgenes Leben mit Gott. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und dazu gehören deine Gebete, was du gibst und deine Gedanken. Wenn du dein Potenzial ausschöpfen möchtest, schau, dass deine Beziehung zu Gott tiefe und starke Wurzeln bekommt. Demut, suche seine Nähe, tiefe Wurzeln. Punkt 4. Schütze dein Herz. Wie leicht lassen wir uns von der Geschäftigkeit des Lebens ablenken. Wir können unser Leben mit so vielen Dingen füllen, dass uns die Zeit für wichtige Dinge, für Gott, für die Gemeinde, für andere Dinge, die uns dabei helfen, geistliche Wurzeln zu schlagen und geistlich zu wachsen, raubt. Und das ist eine Gefahr. Jesus warnt vor den Dornen, die die Pflänzchen ersticken. Und dazu erklärt er später, als er das Gleichnis interpretiert, dass die Dornen für die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums stehen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Was lässt du in dein Herz hinein? Andere Bibelübersetzungen sprechen an dieser Stelle über die Gedanken. Was lässt du in deinen Gedanken rein? Was sind deine Gedanken? Welche Gedanken lässt du zu in deinem Leben? Mit was fütterst du deine Gedanken? Es gibt ja so eine Geschichte von Aristoteles oder Platon, von so einem griechischen Philosophen, der Besuch bekommt von jemandem und der will ihm was erzählen und dann sagt er, warte, bist du schon mal den Filter durchgegangen? Irgendwie so, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Weiß jemand, was ich meine? Na gut. Dieser griechische Philosoph gibt auf philosophische Art und Weise ein Gitter, ein Netz mit dem man seine Gedanken, mit dem, was aus dem Mund rauskommt und das, was man reinlässt, filtern kann. Die Bibel tut es auch konkreter. Die Bibel macht es sehr konkret. In Philipper 4, 7 bis 8, dort heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Und jetzt hört zu, jetzt kommt der Filter. Weiter, Brüdern und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das ist der Filter, mit dem wir filtern können, was wir in unser Leben reinlassen. Also ich versuche es mal mit euch. Könnt ihr die vier Prinzipien bisher aufzählen. Also was war das Erste? Demut, ja. Das Zweite? Suche seine Nähe. Eli, du rettest mich. Das Dritte? Tiefe Wurzeln schlagen. Und das Vierte jetzt? Schütze dein Herz. Der fünfte Punkt. Das Neue Testament ist voll von Ermahnungen, Anweisungen, Ermutigungen, Geboten, Erinnerungen, die an die Gläubigen gerichtet sind, die nach Heiligkeit streben. Entgegen der Aussage, und manche Befürworter, es gibt manchmal so Aussagen wie, alles kommt automatisch in mein Leben, werden wir aus der Bibel nicht dazu ermutigt, bei dem Prozess der Veränderung passiv zu bleiben. Die Bibel verspricht uns keinen einfachen, automatischen Sieg über Sünde, Versuchung und andere Dinge, sondern sie bietet uns Hilfe an. Und mein fünfter Punkt ist, heilige dich. Die Vorstellung, dass Heiligung vonstatten geht, ohne dass wir uns dabei Mühe geben müssen, indem wir den Kampf einfach aufgeben und passiv sind, ist, glaube ich, ein beliebter und hartnäckiger Mythos. Und es handelt sich dabei von meiner Meinung nach um eine gefährliche Irrlehre. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt durch unsere Werke oder durch ein gutes Leben erlöst werden. Nee, Eli hat es beim Bibelgespräch schön gesagt. Christus ist es, der uns errettet, durch seine Werke. Aber Christus möchte uns auch befreien von den Dingen, die uns belasten. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Mose Volk Israel gerade aus Ägypten herausgeführt hat. Und sie stehen jetzt vor einer schwierigen Herausforderung, weil vor ihnen ist das Rote Meer, da können sie nicht durch, und hinter ihnen sind die Ägypter, die sie verfolgen. Und Mose sagt den Israeliten an der Stelle Folgendes: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Richtung des Herrn, die euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Ein Vers später antwortet der Herr zu Mose, und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Der Herr wird für uns streiten. Und wir können in Gott stille sein. Aber tun wir doch das, was Gott uns sagt. Gleichermaßen ermahnt die Schrift uns oder die Christen wiederholt voranzugehen, zum Beispiel in Philipper 3, Vers 14, jagt auf das Ziel zu, in unserem Streben nach Heiligkeit. 2. Korinther 7, Vers 1. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. 1. Thessalonicher 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlichen Begierden wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Titus 2, Vers 13 heißt es: Des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das Potenzial, das in uns steckt, ist riesengroß. Rick Warren, der Autor des, glaube ich, meistverkauften christlichen Buches, schreibt: Im Dienst ist persönliche Reinheit die Voraussetzung für öffentliche Vollmacht. Ich lese nochmal vor. Im Dienst ist persönliche Reinheit die Voraussetzung für öffentliche Vollmacht. Und das gilt für uns alle, unabhängig davon, ob wir in der Familie, bei der Arbeit, in der Gesellschaft oder in der Gemeinde sind. Ob wir alt sind, jung, ganz jung, ein bisschen älter als jung. Wenn unser Tun eine starke Auswirkung auf das Reich Gottes haben soll, dann sollten wir gereinigt und integre Menschen sein. Diese 5 Punkte möchte ich euch mitgeben. Demut, sucht seine Nähe, tiefe Wurzeln schlagen. Schützt euer Herz und heiligt euch. Mein Gebet ist, dass ihr euer von Gott gegebenes Potenzial ausschöpfen könnt. Und dass eure Eltern, Verwandte, die Gemeinde, Freunde, wer auch immer, euch dabei helfen können. Amen.